10.000 Meter Höhe in der Kontinentalflug New York-Berlin. Die ruhige Stimme des Flugkapitäns meldet sich. Liebe Passagiere auf der rechten Seite, wie Sie wahrscheinlich gerade bemerkt haben, ist eins der Triebwerke ausgefallen. Keine Bange. Wir können gut weiterfliegen, unsere Reise wird sich lediglich um 15 Minuten verzögern. Einige Minuten später. Nun rede ich zu Ihnen, liebe Passagiere, auf der rechten Seite. Auch bei Ihnen ist gerade ein Triebwerk ausgefallen. Kein Problem, unsere Reise wird sich lediglich um 30 Minuten verzögern. Einige Zeit später. Nun möchte ich zu Ihnen allen reden, liebe Passagiere. Es ist gerade das dritte Triebwerk ausgefallen. Aber kein Problem, wir können auch mit einer Maschine gut unser Ziel erreichen. Es dauert lediglich eine Dreiviertelstunde länger. Meint ein Passagier zu seinem Nachbarn. Hoffentlich fällt nicht noch das vierte Triebwerk aus, dann bleiben wir die ganze Nacht hier oben. In der heutigen Predigt soll es um Vertrauen gehen. Aber nicht um ein naives Vertrauen, wie in der eben geschilderten Geschichte, ein Vertrauen, das wahrscheinlich zerstört werden wird, sondern es soll um ein Vertrauen gehen, was sich anders gründet, aber das wiederum auch den Bruchlandungen unseres Lebens, die wir alle erleiden oder erleiden werden, standhält. Und dazu wollen wir unter dem Titel Behütet uns den Psalm 121 anhören.
Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
Stadt auf dem Berg. Der Psalm beginnt erstmal mit einer Beschreibung, ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Jerusalem war oder ist hochgelegen unter ungefähr 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, die Besucher, die dorthin gepilgert sind, konnten die Stadt gut sehen. Die hatten eine Richtung, auf die sie zuziehen. Und es war damals das religiöse Zentrum. Dort stand am Anfang das Bundeszelt, in dem die Bundeslade war, später dann ersetzt durch den Tempel. Und es war eine religiöse Pflicht für die Israeliten, zumindest zu den großen Festen, das Pessachfest, das Laubhüttenfest, nach Jerusalem zu ziehen. Es war der Ort, an dem Gottes Begegnung geschah. Es war der Ort, an dem Versöhnung möglich war. Es war der Ort, an dem Menschen aus verschiedensten Teilen des Landes Gemeinschaft hatten. Der Psalm, der ist in drei Teile gegliedert, der wechselt auch praktisch die Anrede, der beginnt in der Ich-Form, dann wechselt er später zur Du-Form und wechselt dann in den letzten drei Zeilen noch in eine Art Segen, also noch einen Anspruch. Wahrscheinlich haben den sich die Pilger wechselseitig zugesungen oder zugerufen. Und es beginnt mit dem Vers, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Ich habe das mal mit dem Titel Hilfsbedürftig überschrieben. Als ich darüber nachgedacht habe, muss ich mich an eine kleine Geschichte erinnern, die schon vor einigen Jahren passiert ist, als ich selber noch kleine Kinder hatte. Da war ich mit denen auf dem Spielplatz und auf einmal umklammert mein Bein so ein kleiner Arm und ein Kopf schmiegt sich an meine Hüfte. Und ich schaue halt so runter und hatte eines meiner Kinder erwartet, war aber nicht mein Kind. Und das Kind hatte wohl auch was anderes erwartet, das schaute dann eben so auf zu mir. Und aber, ich muss sagen, ich habe die Kurve gekratzt, ich konnte ihm dann sogar in seinem Anliegen helfen. Es ist nicht schreiend davongerannt. Aber worum es mir in der Geschichte geht oder auch in dem Vers, ist erstmal die Tatsache, dass wir alle hilfsbedürftig sind. Ich meine, für diese Tatsache brauchst du auch eine gewisse Selbsterkenntnis und auch eine gewisse Demut. Wir kriegen unser Leben, oder ich kriege zumindest mein Leben, nicht alleine geregelt. Ich brauche Hilfe von Menschen um mich herum, aber vor allem auch Gottes Hilfe. Ich finde, das ist schon mal einfach ein gutes Eingeständnis, mit dem der Psalm hier beginnt. Wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe, woher wir die bekommen, die hängt ziemlich stark auch von unserer Blickrichtung ab. Und da können wir hier auch lernen, die Pilger, die mussten automatisch nach oben schauen. Ich habe es eben gesagt, Jerusalem nachrufen, ich schaue hinauf zu den Bergen. Und da können wir lernen von den Kindern. Wir haben eben die Kinder verabschiedet, wir haben für sie gebetet. Ja, wir haben für die Lehrer gebetet, die sie lernen. Aber hier lernen wir von den Kindern. Die Kinder sind auch unsere Lehrer, nämlich in dem Blick, den sie haben. Unsere Kinder oder Kinder generell haben noch einen unverstellten Blick. Ein Blick nach oben. Und dieser Blick, der ändert sich leider in dem Maß, in dem wir größer werden. Ja, dann blicken wir erstmal schon automatisch nach unten. Das ist ein Blick, der eher dominiert. Manchmal blicken wir aber auch frustriert nach unten. Manchmal blicken wir starrsinnig geradeaus. Diese Blicke helfen aber nicht so sehr in der Beziehung zu Gott oder zu anderen. Und das ist bis gleich am Anfang des Psalms so ein bisschen eine Erinnerung auch für die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen, mit der wir auch empfangen wollen, auch die Worte, die wir heute uns anschauen. Das sollte ein Blick sein nach oben. Ein Blick, der erwartungsvoll nach oben gerichtet ist zu dem Gott, von dem wir alles Gute in unserem Leben empfangen. Die Frage wird dann beantwortet, woher kann ich Hilfe erwarten? Ich habe das Herr und Helfer übertitelt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Bild ist super kitschig, oder? Ich liebe es. Dafür merkt man es sich nämlich, also für all die Predigt, muss ich auch mal so ein bisschen erklären, für die dann auf dem Web hören. Man sieht hier das Michelangelo Fresko, aber eben nur halb rausgenommen. Den Adam hat man rausgekickt und Gott schwebt hier im sternüberladenen Universum und deutet mit seinem Finger auf die Erde. Kitsch pur, aber das Bild trifft trotzdem die Aussage, die ich hier sagen will. Hilfe kommt von dem Herrn, der wirklich alles geschaffen hat. Ich habe mir überlegt, was ging wahrscheinlich den Israeliten durch den Kopf, die da hochgezogen sind, die sich das zugesungen, zugerufen haben. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich im Rückblick an solche Taten gedacht wie den Auszug aus Ägypten, wie der Herr das Schilfmeer geteilt hat. Die haben wahrscheinlich an ihre 40-jährige Reise gedacht, in der sie mit Manna versorgt wurden. Vielleicht hatte sie diese Szenen noch vor Augen, wie Mose gegen den Felsen geschlagen hat, wie da Wasser rauskam. Vielleicht haben andere an die Geschichte von Jericho gedacht, wie unter dem Laut der Fanfaren und Trompeten die Stadtmauern zusammengebrochen sind. Und all das charakterisiert eben einen Gott, der omnipotent ist, der die absolute Macht hat. Es war wahrscheinlich damals den Israeliten relativ leicht gefallen zu sagen, der Herr hat Himmel und Erde geschaffen. Jetzt nach über 200 Jahren Aufklärung denkt man da vielleicht anders drüber, weil man natürlich für viele Erklärungen, die man vorher Gott in die Schuhe geschoben hat, jetzt vermeintlich andere Erklärungen hat. Aber auch da, ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wenn man mit manchen Astrophysikern redet, dann sagen die ein bisschen reflektierteren, nein, was hier geschieht oder geschehen ist, wie das Universum entstanden ist, das kann doch kein Zufall sein. Hier muss irgendeine ordnende, eine schöpferische Kraft dahinter sein. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir reden oder beten hier einen absolut allmächtigen Gott an, der alles unter Kontrolle hat und alles zusammenhält. Behütet. Jetzt wechselt der Psalm von der Ich-Rede in die Du-Ansprache. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Ich denke, wir können alle Geschichten erzählen, wie wir behütet wurden in verschiedenen Lebenssituationen. Wenn wir jetzt hier so ein Zeugnisteil machen würden, dann würde das wahrscheinlich stundenlang dauern. Ich habe euch noch eine kleine andere Flugzeuggeschichte mitgebracht. Das ist heute so ein bisschen mein Technical Tenor durch die Predigt. Wir haben ja lange im Sudan gearbeitet, unter anderem auch in den Nuba-Bergen. Das ist so eine zerklüftete Region, nicht so richtige Berge, eher wie das Allgäu. Da waren die Gegenden noch zu 80% alle Straßen vermint. Das heißt, wir sind da hauptsächlich mit Flugzeugen und Helikopter rumgeflogen. Für die Piloten war das ja gar nicht so einfach zu landen, weil die Einflugschneisen, die waren meistens in einem Bogen. Da musste man auf einer recht kurzen Landebahn landen. Wir saßen immer hinten in den Maschinen einfach drin. Das waren so Transportmaschinen, die waren nicht für Passagiere gedacht mit dem ganzen Medikament. Was wir noch alles dabei haben, waren wir da auch irgendwie festgezurrt, einfach im Laderaum von der Maschine. Das heißt, man hat nicht viel mitbekommen. Ja, auch einmal bei einer Landung habe ich mich nur gewundert, dass das echt ziemlich rumpelt. Das Flugzeug schlug ein paar Mal auf und kam unter lautem Krachen dann doch irgendwann zum Halten. Und wir haben gedacht, na, der war ja heute gut drauf, der Pilot. Aber ich hatte eigentlich immer totales Vertrauen in die Piloten, dass sie da keinen Job machen können. Und normalerweise kam einem eigentlich dann immer, wenn man da irgendwo in Afrika mit dem Flugzeug landet, sind da sofort hunderte von Leuten. Und da war aber alles total menschenleer. Der ganze Flughafen, dann so langsam kamen die Leute, war so ein Waldstück, da kamen die so langsam raus. Hinter den Hütten, die hinter den Paaren kamen die auf einmal davor und haben dann uns begrüßt. Und ich habe da witzigerweise gar nicht nachgefragt. Wir sind gleich zum Tagesgeschäft übergegangen. Dann am nächsten Tag am Abend saß ich mit einem zusammen. Da sagte der, du, hatte ich das gar nicht gewundert, dass da gestern der Flugplatz so leer war. Und ich so, ja, aber ich habe nicht groß nachgefragt, erzähl mal. Und er hat gesagt, ja, du, wir sind alle um unser Leben gerannt. Ihr kamt da mit dem Flugzeug angeflogen. Das war so schräg, dass wir dachten, der eine Flügel berührt jetzt praktisch die Erde beim Landen und ihr überschlagt euch und kracht da in uns rein. Und wir sind wirklich gerannt wie die Blöden. Und da habe ich mir gedacht, ja, ne, behütet. Und es gibt es allein in meinem, gut jetzt im mittelalten Leben, viele, viele Geschichten, wo ich wirklich Gottes Schutz erfahren habe. Und ich denke mal, dann kommen noch die ganzen Geschichten dazu, wo wir es gar nicht wissen. Es gibt ja so dieses Bild am Lebensende, ne, von diesem Teppich, jetzt sehen wir nur die Rückseite und dann wird das ganze Ding gewendet und alles macht auf einmal Sinn. Ich glaube, wir alle werden dann Geschichten erfahren, wo Gottes Engel, wo andere Menschen, wo Gott selber für uns eingetreten ist, uns beschützt und behütet hat. Und wir haben es gar nicht gemerkt, wir haben es gar nicht gewusst. Das macht mich wirklich dankbar. So weit, so schön, so gut. Das klingt ja eigentlich alles recht glatt, oder? Wahrscheinlich sind bei den einem oder anderen von euch jetzt auch schon so ein paar Fragezeichen aufgekommen. Naja, das ist ja okay, was der Psalm so behauptet, der Psalmist, aber stimmt das wirklich immer? Ich habe auch schon ganz andere Dinge erfahren, wo ich wirklich nicht von behütet reden kann. Gott lässt einfach auch Dinge zu. Und das stimmt. Wir dürfen das behütet einfach auch mit einem Fragezeichen erstmal versehen. Zurück zu unseren Israeliten, die nach Jerusalem gepilgert sind und sich dem Psalm zugesungen haben. Die haben das auch deswegen gesungen, weil die durch eine Gegend gegangen sind, die auch durchaus gefährlich war. Denn da waren nicht nur die Frommen unterwegs, sondern da waren auch Räuber, Diebe unterwegs, die das natürlich ausgenutzt haben, dass da Leute nach Jerusalem gepilgert sind und teilweise wurden die auch überfallen, übel zugerichtet, vielleicht sogar ermordet. Eine andere bekannte Geschichte spielt nämlich genau in der gleichen Szenerie, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da ist auch einer, der da entlang geht, entlang pilgert, brutal zusammengeschlagen worden. Es wird ihm dann geholfen von einem aus dem verhassten Stamm der Samariter. Behütet. Es trifft nicht immer zu. Ich musste aktuell denken, wir beten daheim immer, wir haben ja so eine Gebetsliste von Open Doors, die sich eben weltweit für verfolgte Christen einsetzen, dass diesen Monat ein Fokus auf Indien, weiß ich, ob ihr euch das so klar ist, da ist ja eine sehr nationalistische Hindu-Regierung schon seit Jahren an der Macht und die Christen, die Gemeinde haben es dort echt schwer. Und mich hat das total angerührt, die haben da in dem Heft geschrieben, die Geschichte von einem Jungen, 7 Jahre alt, der von seinen Mitschülern zu Tode geprügelt wurde, nur weil er Christ ist. Fürchterlich, oder? Wie mag diese Mutter, diese Familie diesen Psalm 121 lesen, wenn sie die Bibel aufschlagen? Das sind Fragen, die auch erstmal im Raum stehen. Natürlich gibt es manchmal Antworten drauf, die von uns, die Eltern sind, die wissen, wir lassen auch manchmal Dinge zu im Leben unserer Kinder, damit sie daraus lernen. Wir alle haben auch schon natürlich gesündigt und haben die Konsequenzen von unserem Verhalten schmerzhaft erfahren. Und es gibt in dieser Welt auch einen Gegenspieler Gottes. Es gibt auch das Böse. Und wir können auch in verschiedenen Bibelstellen lesen, dass diesem Bösen begrenzte Macht eingeräumt wird. Aber Vorsicht. Wir dürfen nach Erklärungen suchen, aber häufig haben wir einfach auch keinen. Und wir müssen diese Fragezeichen einfach aushalten und nicht vorschnell zu irgendwelchen Erklärungen kommen. Was hat das mit Vertrauen zu tun? Wie können wir jetzt trotzdem in dieser Situation, in der wir sowohl Obhut, aber auch Leid erfahren in unserem Leben, trotzdem den ganzen Psalm mit behütet übertiteln? Mit einem Vertrauen, das auch Bruchlandungen standhält. Ich habe das mal Vertrauen 3.0 überschrieben, das ist so ein bisschen in Anlehnung an das Web 3.0. Das ist ja das Internet der Dinge, also das Internet interagiert mit uns. Das passiert mal besser, mal schlechter, wenn man nur an Alexa denkt und gerade die Kritiken daran, dass da Amazon die Leute auch privat ausspäht und die Gespräche dann für irgendwelche Werbezwecke verwendet. Vertrauen 3.0 ist besser, denn Vertrauen 3.0 ist das Vertrauen, das sich eben in einer lebendigen Beziehung mit Gott gestaltet. Der Psalm, der endet mit einem Zuspruch. Der Herr schützt dich vor einem Unheil, er bewahrt dein Leben. Wir könnten ihn auch anders, in anderen Übersetzungen ist das noch klarer als Segen ausgedrückt. Da heißt es dann, der Herr schütze dich vor einem Unheil, er bewahre dein Leben, er gebe auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer stehe er dir bei. Ein kleines Mädchen ging mit ihrem Vater am Strand entlang, die machten gemeinsam einen langen Spaziergang. Danach haben sie das verlassen, die schöne Szenerie des Meeres. Und es ging durch Häuser hindurch und es war ein weiter Weg. Dann ging sie über eine stark befahrene Straße. Und irgendwann guckte der Vater zu seinem Kind hinunter und fragte, sag mal, hast du gar keine Angst? Weißt doch sicher nicht, wo wir sind. Wie fühlst du dich denn? Und sie blickte auf zu ihrem Vater und sagte, nein, ich habe keine Angst. Denn ich laufe an deiner Hand und du kennst den Weg. Und ich denke, das ist ein schönes Bild für dieses Vertrauen, das ich meine. Dieses Vertrauen, das auch Rückschläge, auch Schmerz, auch die Dinge aushält, die im Leben schieflaufen. Das können wir nicht nur dadurch erzielen, dass wir uns jetzt eben so Dinge wie irgendwelche Bibelverse gegenseitig aufsagen, das ist auch wichtig, sondern wir können es nur in einer Beziehung erleben. Mit dem lebendigen Gott, der an unserer Seite ist. Und wir haben im Vergleich zu dem Psalmisten noch den Vorteil, dass wir den Psalm eben aus dem Licht des Neuen Testamentes lesen dürfen. Und da habe ich einfach nochmal drei Verse rausgesucht, die einfach nochmal beschreiben, was das für ein Vertrauen ist, das uns letztendlich dann doch behütet in unserem Leben. Im Hebräerbrief lesen wir, er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das ist erstmal die Grundlage für dieses tiefe Vertrauen. Jesus war auf dieser Welt, er hat all die Dinge am eigenen Leib erlebt, die wir erleben, beziehungsweise die wir hoffentlich gar nicht alle erleben, bis zur tiefsten Gottverlassenheit, bis zur brutalsten Folter. Kein Leid ist dem Gott fremd, der selber Mensch geworden ist. Das ist der Part, der erstmal extrem tröstlich stimmt. Aber es geht weiter. Im Johannesevangelium lesen wir, ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wir sind eingeladen, teilzuhaben an dem, was Christus erlebt hat. Und das in ganz unterschiedlichsten Facetten. Aber diese Dinge, die er durchlebt hat, werden uns in unserem Leben in irgendeiner Form auch berühren. Und ich denke, es ist erstmal gut, sich das einfach auch gegenseitig zuzusprechen. und dann nicht irgendwie in einer frommen Wunschblase zu verharren, dass doch immer alles gut laufen wird. Das ist uns nicht zugesagt, das ist uns einfach nicht versprochen. Aber jetzt kommt eben der dritte Vers noch, der dann die beiden zusammenbringt. Im Matthäusevangelium lesen wir, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus geht mit uns. Er geht mit uns durch all diese Situationen. Wenn wir ihm anvertrauen, dann geht er an unserer Seite. Wenn wir, was wir immer wieder auch tun, uns entschließen, erstmal das Joch alleine zu ziehen, dann schabt und kratzt es natürlich am Nacken und hinterlässt Wunden. Aber mit ihm an unserer Seite sind wir auch in den Dingen, die uns Mühe machen, die uns schwerfallen, die uns anfechten, trotzdem behütet, weil Jesus dabei ist. Und weil er vor allem auch die Gangart, den Taktschlag angibt oder angeben soll, mit denen wir durchs Leben gehen. Und das möchte ich euch uns einfach jetzt auch nochmal zusprechen. Wir haben vorhin für die Kinder gebetet, die in die Schule gehen, sind ja auch noch ein paar größere hier, die auch noch in die Schule gehen müssen. Guck mal in die Richtung. Und jetzt übersetzt für euren Kontext. Ja, es ist realistisch. Wenn ihr da wieder nächste Woche hingeht, dann wird es Leute geben, die euch blöd kommen. Vielleicht werdet ihr gemobbt. Ein Teil von euch wird ungerecht behandelt werden von den Lehrern. Das gehört leider dazu zum Leben. Aber Jesus ist in all dem dabei und er gibt euch die Möglichkeiten, auch trotzdem durch das Ganze behütet hindurchzugehen und aus dem Ganzen behütet hinauszugehen. Weil er gibt euch die Kraft zu verzeihen, zu vergeben. Er gibt euch Langmut und Geduld. Er gibt euch Liebe. Und in all dem werdet ihr ihm ähnlicher. Und genauso für euch oder uns Erwachsene, ja, viele haben jetzt auch noch Urlaub gehabt. Der Job kommt wieder. Ich bin immer so, bevor ich wieder, obwohl ich meinen Beruf sehr liebe, ich bin trotzdem immer angespannt, bevor ich wieder anfange zu arbeiten. Was liegen für Briefe in der Praxis? Vielleicht hat sich ein Patient über mich beschwert. Was liegt an der Uni an? Vielleicht kommt ihr ein Team, was nicht funktioniert, wo es Spannungen gibt. Vielleicht habt ihr Vorgesetzte, die euch blöd kommen. Auch hier ist Jesus dabei. Nehmt euer Joch auf euch. Er zieht mit. Und wenn er an ihm dran bleibt, werdet ihr behütet im Letztendlichen dort durchgehen. Denn wir wissen, wohin unser Weg führt und wo er endet.